Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Es ist wohl das Signal, das China und Russland gerade gemeinsam senden wollen. Wir sind bereit, die Rolle einer Großmacht auszufüllen. Das verfehlt den gewünschten Effekt nicht, lässt aufhorchen und wirft Fragen auf, was diese frisch gestärkte Achse Moskau-Peking für den Rest der Welt bedeutet. Militärisch, wirtschaftlich, politisch. Beide Staatschefs treffen sich gerade zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine wieder persönlich auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Zentralasien, Florian Kellermann, in Moskau. Putin kann ja im Krieg gegen die Ukraine auf wenige Unterstützer nur zählen. China gibt ihm da nun Rückendeckung. Wie denn genau?
Ja, China unterstützt Russland vor allem jetzt bei Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat. Allerdings auch nicht immer so, dass es mit Russland stimmt, aber zumindest eben nicht gegen Russland. Bei der Resolution direkt nach Kriegsbeginn, die sollte ja den russischen Einmarsch verurteilen. Die ist nicht zustande gekommen, weil Russland sein Veto ausgesprochen hat und China hat sich da eben enthalten. China spricht immer wieder von Sicherheitsinteressen Russlands, die das Land eben habe, verurteilt den Krieg also nicht ausdrücklich, aber es sagt eben auch nicht, das ist gut und es ist in Ordnung, was Russland hier macht. Das wird dann als pro-russische Neutralität bezeichnet. Außerdem unterstützt China die russische Wirtschaft. Es nimmt mehr russisches Öl ab und in der Perspektive dann wohl auch mehr russisches Gas, wenn entsprechende Pipelines noch dazu gebaut werden. Ja, sehr viel mehr ist es nicht. Interessant ist nämlich eben auch, was China nicht macht. Also es liefert eben keine Waffen an Russland, obwohl Russland sich monatelang um eine militärische Unterstützung bemüht hat. Und außerdem bemüht sich China auch, die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht zu verletzen seinerseits.
Umgekehrt ist Russland für China ja nur ein Partner von vielen. Was bedeutet denn dieses Ungleichgewicht für die Beziehung beider Länder?
Ja, das bedeutet, dass Russland immer abhängiger wird von China. Der Unterschied in der Wirtschaftskraft ist gigantisch. Die chinesische Wirtschaft ist 10-mal so groß wie die russische. Und ja, hinzu kommt auch die Art dieser Wirtschaftsbeziehungen. Grob gesagt, dass eben Russland vor allem Rohstoffe liefert und Lebensmittel und China umgekehrt eben Technologie. Und daraus ergibt sich eine Tendenz, denn die Technologie entwickelt sich weiter, die Wertschöpfung entwickelt sich weiter, Russland bleibt immer weiter zurück. Zudem muss Russland in Zukunft nach China exportieren, also muss exportieren, weil die Brücken zum Westen abgerissen sind. Das heißt, China kann die Preise diktieren immer stärker. Dort, wo die Interessen der beiden Länder konkurrieren, das heißt, kommt eben dann auch daher, dass die beiden so ungleich aufgestellt sind. Dort hat China langfristig die besseren Karten, zum Beispiel in Zentralasien. Jetzt beim Gipfeltreffen hat Xi Jinping gesagt, wir stehen für die Unabhängigkeit Kasachstans, für die territorielle Integrität Kasachstans. Und das war schon fast ein bisschen auch ein Affront gegenüber Russland. Denn wer soll die Unabhängigkeit Kasachstans bedrohen, wenn nicht Russland? Und darauf kann Putin erstmal nicht antworten, denn er ist eben wesentlich abhängiger von China als umgekehrt.
Darüber hinaus haben sich beide auf dem Gipfel ja versichert, sich gegenseitig bei Kerninteressen, wie es heißt, zu unterstützen. Welche sind das denn?
Ja, das zentrale gemeinsame Interesse definiert sich vor allem durch den gemeinsamen Gegenspieler, also den Westen und die USA. Russland will, wie wir jetzt sehen, am Krieg in der Ukraine, den Russland hier führt, die Hegemonie im östlichen Europa. Und China, da steht eben dann auch die USA, unter anderem stehen da die USA dagegen, die ja die Ukraine mit Waffen unterstützen. Und China konkurriert mit den USA im Pazifikraum. Die USA versuchen dort, den Einfluss Chinas zurückzudrängen, haben verschiedene Bündnisse mit Australien und Großbritannien, haben sie einen seit vergangenem Jahr. Sie intensivieren die Zusammenarbeit mit mit Japan, die militärische. Und hier geht es also um geopolitische Interessen. Es geht auch um allgemeine wirtschaftliche Interessen. Ja, Russland und China wollen gemeinsam versuchen, die wichtige Bedeutung des US-Dollars für die Weltmärkte zu schwächen. Nicht zuletzt stehen beide eben eigentlich auch für eine Geopolitik der Interessenssphären, also wo es eben egal ist, welches Land demokratisch regiert ist oder nicht. Das wollen die beiden eben durchdrücken und stehen hier gemeinsam gegen die USA.
Lassen wir uns noch zu einem anderen Thema kommen. Da ist heute Stichtag. Nun ist ja die Liste der Verstöße Russlands gegen die Menschenrechte lang und wird im Laufe des Kriegs auch immer länger. Und bisher hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese Fälle geprüft, Maßnahmen erlassen. Dann hat Russland angekündigt, den Europarat zu verlassen, schon vor Monaten, mit der Folge, dass das Land dann ab heute nicht mehr der Gerichtsbarkeit der Straßburger Institution unterliegt. Was bedeutet denn das, auch über das deutliche Zeichen der Abkehr hinaus?
Ja, so praktisch bedeutet es nicht so viel. Russland hat die meisten Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ohnehin ignoriert, hat da also noch über 2 Milliarden sogar Euro Schulden bei Menschen, denen eben hier Schadensersatz zugesprochen worden ist vom Gerichtshof. Allerdings haben diese Verfahren eben auch einige Vorgänge in Russland ja genau untersucht und juristisch professionell eben und dann eben auch Dinge festgestellt für die Ewigkeit sozusagen, dass eben Urteile gegen Oppositionelle nicht in Ordnung waren aus juristischer Sicht, auch gegen die Musikerin Pussy Riot, gegen die Musikerinnen, gegen Nawalny. Es hat Gesetze unter die Lupe genommen, zum Beispiel die Gesetze gegen Homosexuelle. Und außerdem fühlen sich Oppositionelle jetzt womöglich noch unsicherer, weil es diese letzte Instanz eben nicht mehr gibt. Man kann sich eben nicht mehr darauf verlassen, dass man trotzdem irgendwie noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen kann. Das fällt jetzt dann weg.